Das Wesentliche ist, Verständnis zu prägen, dass wir da draußen eine Kulturlandschaft haben. Eine vom Menschen geprägte Landschaft. Das ist nicht Natur, sondern es ist tatsächlich alles kultiviert. Und genau deswegen braucht es da auch ein Verständnis, wie ich mich da draußen bewegen kann und darf und sollte.
Das sagt Theresa Zwettler, Jägerin aus Leidenschaft, die durch ihre pädagogischen und akademischen Erfahrungen andere mit Leib und Seele an ihrer Welt teilhaben lassen möchte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halb so wild, dem Jagdpodcast von Swarovski Optik. Mit ihrer Firma und Webplattform jagdkarte.at begleitet sie mit ihrem Team seit mehr als 11 Jahren Jungjägerinnen bei der erfolgreichen Ablegung der Jagdprüfung und organisiert Jagdreisen. Wir sprechen in dieser Folge zum Beispiel darüber, wie sich die Jagdprüfungen in verschiedenen Bundesländern unterscheiden, welche Rolle die Jagd in Bezug auf Naturschutz hat und wie sie die Zukunft der Jagd sieht. Mein Name ist Max Kögel und ich habe Theresa Zwettler zum Online-Interview getroffen. Zum Ende unseres Gesprächs verrät sie uns noch ihr Lieblings-Wildbrettgericht. Und das Rezept dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Viel Spaß beim Nachkochen und Sie werden hören, alles halb so wild.
Hallo Theresa, herzlich willkommen bei Halb so wild, unserem Podcast, und danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke Max.
Zum Einstieg würde ich dich gern fragen, warum bist du Jägerin geworden oder wie bist du zur Jagd gekommen und was hat dich daran interessiert?
Da spielen, glaube ich, meine Eltern eine sehr große Rolle. Ich habe das Handwerk Jagd schon mit der Muttermilch in die Wiege gelegt bekommen. Welpenprägung würde man das bei uns im Fachjargon, glaube ich, nennen. Dieses Bewusstsein, sich regional und saisonal zu ernähren, hat in meiner Familie einen hohen Stellenwert. Und dementsprechend ist das, glaube ich, die fairste und selbstbestimmte Variante, Fleisch zu konsumieren.
Um wann bist du dann das erste Mal wirklich selbst auf Jagd gegangen? Im zarten Alter von?
Das ist Gott sei Dank alles schon verjährt. Nein, Spaß beiseite. Ich bin von Kindesbeinen an mitgenommen worden, gell? Also ich bin wirklich damit mit Bilderbuch und Pirschstock bewaffnet sozusagen Hochstand gesessen. Wann da das erste Mal ich tatsächlich alleine jagen war, das kann ich mich, ich kann mich nicht einmal erinnern. War immer schon so.
War immer schon da. Und weil du jetzt gesagt hast, Hochstand und im Revier, das Revier, du stammst aus Niederösterreich.
Ich bin eigentlich gebürtige Wienerin, man mag es nicht glauben, war nie in Wien im Zentrum aufgewachsen, sondern immer außerhalb ein Stückel von Wien. Wir sind mittlerweile in Berchertsdorf zu Hause, sowohl mit der Firma als auch persönlich, und unser Revier ist in Niederösterreich.
Und magst du uns da vielleicht mitnehmen in das Revier? Was gibt es dort zu sehen, zu erjagen?
Was gibt es dort? In unserem Revier, also wir haben ein Schalenwildrevier, ein Hochwildrevier, würde man sagen, von Gams über Rotwild, über Rehwild, hin und wieder sogar mittlerweile Schwarzwild auch vorhanden. Das sind unsere Hauptwildarten, die wir da bejagen.
Und jetzt hast du ja doch schon ein Weilchen Erfahrung als Jägerin. Was würdest du sagen, sind die zentralen Fähigkeiten oder Eigenschaften, die notwendig sind, um ein guter Jäger zu sein? Oder was würdest du sagen, macht einen guten Jäger oder einen erfolgreichen Jäger aus?
Einen erfolgreichen Jäger. Ich glaube, der große Unterschied ist da, was ist Jagd und was ist ein guter Schütze. Der gute Schütze ist die eine Sache, wir müssen ausgezeichnete Schießfähigkeiten haben, um erfolgreich zu sein, aber das macht den Jäger nicht aus. Der Jäger, der ist geprägt von Geduld, von Intuition, vom richtigen Gespür. Eine ganz große handwerkliche Komponente, die da mitspielt, die körperlichen Fähigkeiten natürlich auch, aber diese Skills, sich in die Natur hineinversetzen zu können, damit zu leben, den Lebenszyklus der Stücke zu kennen, dieses Sozialgefüge, sich da hineinversetzen zu können, das sind ganz, ganz wichtige Topics, die wir da mitbringen müssen.
Und hat sich das, diese Fähigkeiten oder diese Begeisterung bei dir gewandelt im Laufe der Zeit, wenn du das schon von Kind auf machst? Oder was würdest du sagen, jetzt machst du schon eine ganze Weile, warum bedeutet es dir immer noch so viel oder was reizt dich immer noch daran?
Ja, meine Leidenschaft ist doch nicht abgestumpft, Gott sei Dank. Also ist eine dynamische Angelegenheit, finde ich. Das wächst von Tag zu Tag und wird auch mehr im Laufe der Zeit. Wir sind ja nicht herzlos und genau deswegen schwingt da so viel Emotionalität mit, dass das die Jagd an sich eine unglaubliche Leidenschaft, eine Passion ist, die uns von Tag zu Tag auch weiter wachsen lässt, prägt, wo es Rückschläge gibt, wo es Fortschritte gibt, dynamisch.
Jetzt hast du vorhin schon gesprochen, deine Firma sitzt in Niederösterreich. Da würde ich jetzt gern darüber sprechen, wenn es um deine Firma geht, würde ich jetzt sagen, deine Firma ist deine Website-URL, die kann man auch kurz sagen, das ist jagdkarte.at. Das ist deine Website, auf der man Jagdkurse buchen kann. Vielleicht magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, vor allem zum Einstieg vielleicht, warum heißt es jagdkarte.at?
Es heißt Jagdkarte, weil es in Österreich tatsächlich eine Karte ist und kein Schein, so wie in Deutschland. Und genau deswegen habe ich mich damals für diesen Namen vor 15 Jahren entschieden. Bei uns kann man aber nicht nur Jagdkurse buchen, sondern tatsächlich auch Wildbrett, Verarbeitungskurse, Kochkurse. Wir machen Verarbeitung für Fettsalben. Wir bieten Reisen an, gemeinsame Jagderfahrungen mit unseren Absolventen. Wir haben mittlerweile auch einen neuen Kurs, auf den ich sehr stolz bin, nämlich Wildökologie für Naturinteressierte. Nicht nur für den Jäger, sondern auch für jeden, der mehr Verständnis für das da draußen haben möchte. Und so schade ist ja, dass wir in unserer Schulbildung diesbezüglich ein Gap haben, das riesig ist. Wir lernen über die entferntesten und großartigsten Dinge in der Schule was, aber nicht über unsere heimischen Wildtiere, über das Sozialgefüge der Wildtiere, über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen, die wir da draußen eigentlich täglich beobachten können. Und das finde ich wahnsinnig schade. Und wenn man dann als irgendwann mal Eltern wird und mit den Kindern durch den Wald spaziert und gewisse Fragen nicht beantworten kann, die gestellt werden, spätestens dann weiß man, dass man da was verpasst hat. Und genau deswegen bieten wir auch dieses Kursformat für interessierte Naturliebhaber oder Menschen an, die da Antworten haben wollen.
Das heißt also nicht nur Jagdausbildung, sondern sozusagen Naturausbildung, oder? Und das hängt ja natürlich zusammen auch. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn die Jagd in Bezug auf Naturschutz und wie kann man das Leuten vielleicht erklären, die eben das in der Schule nicht gelernt haben, wie der Umgang mit unserem heimischen Flora und Fauna zu handhaben ist?
Das Wesentliche ist, Verständnis zu prägen, dass wir da draußen eine Kulturlandschaft haben, eine vom Menschen geprägte Landschaft. Das ist nicht Natur, sondern es ist tatsächlich alles kultiviert. Und genau deswegen braucht es da auch ein Verständnis, wie ich mich da draußen bewegen kann, darf und sollte. Wir haben Kulturgewinner bei den Wildtieren, wir haben Kulturverlierer. Und genau deswegen bedarf es auch da eines Verständnisses, wie wir diese Kulturverlierer schützen können, um eine Artenvielfalt zu erhalten, um eben dieses schöne Stichwort Biodiversität zu fördern. Und genau deswegen brauchen wir da ein fundiertes Fachwissen, wie, wo und wann.
Okay, Kulturverlierer habe ich jetzt so noch gar nie gehört. Magst du uns da vielleicht aber Beispiele geben? Was ist ein Kulturverlierer?
Es gibt Wildarten, die profitieren von unserer Kulturlandschaft und es gibt eben Arten, die absolute Verlierer sind. Es gibt diverse Bodenbrüter, Niederwild würde man das bei uns in der Jagd bezeichnen, von Hase zu Kanin, so diversen Vogelarten, die bedingt durch diese intensive Naturnutzung oder Kulturnutzung und die intensive Landwirtschaft Lebensraum verlieren. Und dieser Lebensraumverlust, den gilt es auszugleichen und vom Jäger zu gestalten. Und diesbezüglich haben wir eine riesige Rolle, was den Naturschutz betrifft. Dieses Handwerk Lebensraumgestaltung, zu wissen, welche Art braucht welchen Lebensraum, wie kann ich diese Arten fördern, das ist genau das, was ich in unseren Kursen vermittle.
Das heißt, es braucht eben ein großes Verständnis in der Jägerschaft sozusagen für das Verhalten und das Zusammenspiel von Wildtieren und Natur und Lebensraum.
Ohne fundiertes Fachwissen wird es keine erfolgreiche und nachhaltige Jagd geben.
Genau, und das vermittelt ihr aber ja in euren Kursen auch, also wenn wir bei den Jagdkursen bleiben. Was für Themen sind abgesehen davon noch wichtig in euren Kursen für wirklich Neujäger und Jägerinnen?
Wir spielen die Bandbreite von natürlich Waffenkunde über den rechtlichen Teil, der bei uns durch diverse Gesetze geprägt ist. Also die Jagd hat ja hier viele, viele Baustellen, die wir beachten müssen, viele Gesetze, die auf uns einwirken und Pläne, an die wir uns halten müssen. Und eben dieser riesige Bereich Wildtierkunde, Revierbetrieb und das Brauchtum nicht zu vergessen. Wir sind ja nicht Wildtiermanager, das ist ein Job in meinen Augen, sondern wir sind Jäger und da spielt diese Kultur dahinter, die Tradition, das Brauchtum, diese echte, gelebte Tradition auch eine große Rolle.
Jetzt hast du gesagt vorhin, dass der Jagd Schein in Deutschland Schein heißt und bei uns Karte, ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, das haben wir auch in unseren vorherigen Folgen schon gehört, in der ersten Staffel von Halb so wild, dass es da national natürlich Unterschiede gibt, auch im Recht und in den rechtlichen Belangen. Jetzt habe ich aber gelesen in der Vorbereitung, dass es sogar Unterschiede innerhalb Österreichs gibt zwischen den Bundesländern, was die Prüfungen oder die Regulatorien betrifft.
Ja, wir haben 9 unterschiedliche Landesjagdgesetze, Gott sei Dank, und dementsprechend auch regionale Unterschiede, die wir zu beachten haben. Von Wien bis zum Bodensee gibt es natürlich große klimatische Unterschiede, regionale Unterschiede, Wildtiere, die sich unterscheiden in ihrem Lebenszyklus, weil es Osten früher wärmer ist, als das in Vorarlberg der Fall ist. Also allein schon klimatisch gesehen gibt es da für den zeitlichen Horizont auch Unterschiede. Und das bedarf natürlich auch unterschiedlicher Gesetze, die da wichtig sind. Dementsprechend haben wir auch 9 Verbände, die sich jeweils um die Jagd als Interessensvertretung kümmern und da auch ihre Schwerpunkte unterschiedlich setzen. Jeder Verband ist sicher stolz auf seine Schwerpunkte, die er hier trifft. Wir bilden gesamtheitlich aus. Das ist mir ganz wichtig. Also bei mir gibt es keinen Unterschied, ob jemand kommt aus Vorarlberg oder aus Niederösterreich. Er hört genau dasselbe, weil wir in Österreich eine Bandbreite an Wildtieren zu bespielen haben. Mit dieser Karte dürfen wir in jedem Bundesland jagen gehen. Und dementsprechend ist es mir auch wichtig, wirklich alles von A bis Z zu bespielen, was wir in Österreich zu bieten haben.
Das wäre meine Frage gewesen, eben, wenn man das in Niederösterreich macht, darf man dann auch nach Tirol damit?
Ja, man darf damit nach Tirol. Es gibt Jagdgastkarten, die man sich dann lösen kann. Und dementsprechend, genau deswegen, weil wir unterschiedliche Bundesländer haben, ist es mir auch wichtig, dass wir da von A bis Z alles unterrichten, alles bespielen. Und nur weil wir in Niederösterreich vielleicht keinen großen Bestand an Raufußhühnern haben, würde ich die nicht weglassen.
Jetzt klingt es bei dir alles so ganz einfach, wenn du über die Jagd und die Jagdkurse sprichst. Aber wenn man sich jetzt eben als junger Jäger oder Jägerin dafür interessiert, gibt es da Herausforderungen oder Voraussetzungen, die man haben muss, wo man sagt, dann ist eine Jagdausbildung sinnvoll oder vielleicht eben nicht so sinnvoll?
Da hat sich der Teilnehmergeist geändert, würde ich meinen. Früher haben wir sehr viele Schüler gehabt, die bereits familiär vorgeprägt waren. Heute sind das hauptsächlich oder großteils Newcomer, wie man so schön sagt. Menschen, die mehr über die Natur erfahren wollen und die vor allem ein selbstbestimmtes Leben führen wollen bezüglich Fleischkonsum. Die nicht fremdbestimmt an der Supermarktkette sich da bedienen lassen wollen, sondern die wissen wollen, woher stammt dieses Fleisch, das ich jetzt am Teller habe, wie erbeute ich das, wie kommt das dann, dieser kritische Pfad von Reviergang, bis es dann am Teller liegt, diese ganze Historie, die hier wirklich ehrlich und in ein Stück Wahrheit, das man da für sich integriert in sein Wertesystem. Und dementsprechend für uns die Herausforderung, wir haben wirklich Newcomer, die total unbefleckt sind und kein Vorwissen haben. Und genau die holen wir dort ab, wo sie stehen.
Das heißt also, die Motivation oder der Antrieb sozusagen überhaupt die Jagdkarte zu machen oder den Jagdschein in Deutschland hat sich geändert. Also warum man das machen will.
Ja, definitiv.
Okay. Weil du jetzt gesagt hast, auch eben gesunder sozusagen Fleischkonsum und nicht Billigfleisch aus dem Supermarkt, das haben wir ja auch schon öfters thematisiert hier im Podcast, ist ja Jagd oder Wildbret sozusagen das biologischste Fleisch, ohne dass man Bio draufschreiben darf. Würdest
Richtig.
Du das
und
auch
vor
so
allem
sehen?
Es ist nachhaltig.
Ja?
Ja, absolut. Es ist nachhaltig. Diese nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft. Und dementsprechend ist es die ehrlichste Variante, Fleisch zu konsumieren. Es ist regional, es ist saisonal und es ist CO2 unbelastet. Ja? Also wir haben hier klimaneutrales Fleisch, wenn man das so bezeichnen möchte.
Okay, also das hat sich verändert über die Jahre, absolut diese Motivation. Was hat sich noch aus deiner Erfahrung verändert? Nicht nur die Motivation, sondern haben sich die Geschlechterrollen etwas verändert? Sind es jetzt mehr weibliche Interessenten auch dabei im Vergleich zu früher?
Ja, die Jagd wird weiblicher, sie wird auch jünger, was mich sehr freut. Also besonders unsere Sommerkurse sind geprägt von Jugendlichen. Das sind meist Studenten und auch Schüler, die sich im Sommer erlauben können, diese Ausbildung zu machen, weil sie Ferien haben. Und diese Kurse machen mir natürlich besonders Spaß, wenn ich da die 17-, 18-, 19-Jährigen sitzen habe, die man genau da einführen kann und sie abholen kann, um ihnen dieses Wertesystem auch noch ganz anders beizubringen und sie zu prägen.
Wenn du da jetzt dann in die Zukunft schaust, was glaubst, wird sie da noch verändern in der Ausbildung, in der Entwicklung oder wo glaubst, geht der Weg dahin?
Die Ausbildung wird natürlich zunehmendst digitaler.
Mhm.
Keine Frage, wir gehen da auch mit der Zeit. Jagdkarte war der erste Anbieter, der bedingt durch Covid damals die Ausbildung auch online angeboten hat. Und das hat sich irrsinnig bewährt, weil wir damit die Ausbildung Menschen zugänglich machen können, die sonst keinen Jagdkurs besuchen könnten.
Mhm.
Jeder, der eine Arbeit hat, die auf unterschiedliche Zeitpläne abgestimmt ist, also Saisonarbeiter oder Leute, die Schichtdienste haben, die können keinen normalen Jagdkurs besuchen. Das ist nicht möglich. Der kann nicht jeden Montag und Mittwoch am Abend dann irgendwo sitzen. Betrifft den LKW-Fahrer genauso, wie es den Oberarzt betrifft, mhm, der seine Nachtdienste hat. Ja. Und genau deswegen bleiben wir auch dabei, dass wir Präsenzkurse und auch Online-Kurse anbieten, weil wir viel mehr Menschen abholen können und dadurch unser Sendungsbewusstsein erweitern können. Mhm. Ja.
Das heißt, die Eintrittsschwelle wird geringer sozusagen. Es ist kein so großer Schritt mehr zu sagen, entscheide mich für diese Ausbildung und das bedeutet dann eine massive Einschränkung in der Zeit, sondern man kann es schneller und leichter den Zugang machen.
Der Zugang richtig ist leichter. Der Arbeitsaufwand ist derselbe. Mhm. Lernen muss er genauso online wie präsent. Und es ist nicht zu unterschätzen, das heißt ja nicht umsonst grüne Matura bei uns, aber der Zugang dazu, dieses Wissen zu generieren, ist digital in dem Fall leichter. Adaptiv und flexibel für diverse Zeitsysteme und Schichten, die wir da bespielen. Ja.
Mhm. Das hast du vorher kurz gesagt, während Covid hat sich das eben mehr digitalisiert und die Ausbildung in dem Sinne ein bisschen verändert. Jetzt würde ich dich nur gerne fragen, wie siehst du das als Jägerin in der Natur? Was hat sich in der Natur oder bei den Wildtieren oder hat sich was verändert durch die Pandemie, die wir Gott sei Dank hinter uns haben?
Ja, leider. Absolut. Vor allem bedingt durch die Lockdowns, wo die Gesellschaft dann plötzlich die Natur noch mehr gestürmt hat als vorher, hat sich da sehr, sehr viel verändert. Es stapeln sich auf einen Quadratmeter Natur unter Anführungszeichen, stapeln sich ja tausende Nutzungsinteressen. Und der Mensch ist hier abstandslos geworden. Wir haben verlernt, mit den Wildtieren zu leben. Wir haben verlernt, natürliche Grenzen zu respektieren, zu akzeptieren. Und dementsprechend ist der Druck auf gewisse Wildarten bedingt durch die Pandemie extrem gestiegen.
Und löst sich das jetzt wieder oder hat sich das wieder gelöst?
Es hat sich natürlich etwas entspannt, aber die Nutzungsinteressen sind und bleiben dieselben und vor allem die diversen Sportarten, die da noch dazukommen, die sich technisch immer weiterentwickeln. Ich spreche da von E-Bike hier und von Geocachern auf der anderen Seite. Da kommt ja viel mehr noch auf uns zu in den nächsten Jahren und da müssen wir wirklich dringendst einen Hebel vorschieben und schauen, dass wir da ein Bewusstsein schaffen für unsere Wildtiere, eine Stimme für die Wildtiere.
Ja, wie glaubst du, schaffen wir das am besten? Weil nur mit Regulatorien wahrscheinlich wird es nicht machbar sein, sondern wie du sagst, ein Bewusstsein schaffen.
Richtig, dieses Bewusstsein akzeptiere, respektiere unsere Wildtiere. Es muss hier Aufklärung betrieben werden, ein Basisverständnis. Und dementsprechend wäre es mir so wichtig, dass das eigentlich schon in der Schulausbildung mit dabei ist.
Mhm.
Kindern das mitzugeben, wie man sich in der Kulturlandschaft, in der Natur draußen bewegt und wie man eine Artenvielfalt erhält.
Ja, um es jetzt vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll abzuschließen, vielleicht hat sich ja auch durch diesen verstärkten Drang in die Natur das Bewusstsein ein bisschen verändert auch. Wäre jetzt die Hoffnung, die man daraus schließen könnte.
Das ist eine schöne Hoffnung, ja. Hoffe das Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Nein, Spaß beiseite. Mir ist das ein Anliegen und dementsprechend auch eben dieses neue Kursformat, um Naturnutzern Wildtiere näher zu bringen und dieses Verständnis zu schaffen. Regulatorien, wie du richtig sagst, sind an dieser Stelle falsch. Es stehen überall 1000 Schilder, bitte nicht betreten oder bitte verhalte dich in dieser Art und Weise. Nein, wir müssen sagen, warum ist es so? Nicht mache nicht und tue nicht, sondern warum sollst du das?
Mhm. Theresa, wie würdest du sagen, hat sich die Rolle des Jägers im Laufe der Zeit, der letzten Jahrzehnte verändert?
Wenn ich jetzt antworten darf, in puncto Ausbildung, hat sich da viel verändert, weil wir natürlich auch mit neuen Medien umgehen müssen, mit Social Media.
Mhm.
Und die Rolle des Jägers hat sich für mich dahingehend geändert, dass wir Gesellschaftsverständnis für uns, für die Jägerschaft erbringen müssen. Das ist eine Bringschuld und wir müssen zugänglicher sein. Die Jagd hat sich selber Schranken aufgebaut, die wir auch jetzt nun mal endlich abbauen müssen. Wir müssen in die Zukunft schauen, wir müssen fortschrittlich sein. Das sind wir auch, wir gehen mit der Zeit, aber wir müssen vor allem für die Gesellschaft zugänglicher werden. ein gutes Beispiel bei mir aus der Jagdausbildung ist immer, ich unterrichte eine gute Einheit über Social Media und über Umgang mit der Gesellschaft. Und da kommen gerne die Fragen, wie das mit Erlegerfotos ist, ob die gesellschaftsfähig sind oder wie man die gesellschaftsfähig machen kann. Und meine Antwort lautet diesbezüglich, auch der Pathologe schickt keine Fotos von seinen Leichen an seine Freunde. Das heißt, wenn wir Erlegerfotos durch die Gegend schicken und posten, dann hat das für einen normalsterblichen Menschen, der mit der Jagd nichts am Hut hat, das kann der nicht verstehen. Warum fotografieren wir uns mit toten Viechern? Ist ja seltsam. Wir dürfen darauf stolz sein, keine Frage. Und wir dürfen uns auch liebend gerne an diesen Moment erinnern. Aber wir müssen anders damit umgehen. Diese Fotos dürfen und sollen nicht quer durch das Internet geschickt werden. Davon halte ich nichts. Ja?
Also auch wäre meine nächste Frage gewesen, wie sich die Jagd entwickeln muss. Das hast du jetzt schon sehr gut skizziert. Und wenn ich das rauslese, zusammenfassend, es braucht mehr Awareness für die Selbstdarstellung sozusagen der Jagd.
Früher haben sie sich am Stammtisch die Fotos gezeigt, die sie dann damals noch entwickeln haben lassen müssen. Heute werden diese Fotos bei WhatsApp auf 400 Mal teilen durch die Gegend geschickt. Und dieser Zugang zu diesen neuen Medien, der hat uns da natürlich auch ein bisschen in die Bredouille gebracht. Man muss sorgsamer damit umgehen. Und wenn man Erlegerfotos macht, dann müssen die weitgerecht sein, ethisch vertretbar, wenn überhaupt.
In unserem Podcast stelle ich zum Abschluss des Gesprächs auch immer noch ein paar persönliche Fragen. Ich hoffe, das darf ich auch bei dir machen.
Schauen wir mal.
Du hast zwei Themen nämlich selbst schon angeschnitten und in unserem Podcast ist das Thema Wildbret und das Gourmet, das Kulinarische auch immer ein Thema. Deshalb würde ich dich gern fragen, gibt es ein Lieblingswildgericht oder ein Lieblingsrezept von dir?
Mein Sohnemann würde jetzt rufen, Hirschschnitzi, wäre er da. Das ist so der Favorite bei ihm. Nein, ich koche wahnsinnig gerne und ich finde, Wildbret in Oldschool zuzubereiten, ist nicht mein Thema. Ich verwende Wildbret wirklich für asiatischen Einfluss, für mediterranen Einfluss. Also wir kochen zu Hause eine große Bandbreite an Gerichten. Ein Lieblingsgericht habe ich eigentlich keines. Wantans wahrscheinlich aktuell. Hirschwantans mit eigener Chili-Glasur, selbst angebaut. Das macht dann Spaß.
Das klingt sehr lecker. und vorhin hast du auch noch gesagt, ihr organisiert auch Reisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, daraus kann man schließen, du bist auch schon viel gereist. Deshalb frage ich oft gern Menschen, die viel unterwegs sind, ob es Orte gibt, wo sie noch nicht waren und noch gern hin würden oder Orte, wo sie schon mal waren und es so schön ist, dass sie gern nochmal hin würden.
Ich reise sehr gerne, ja. Wo ich unbedingt jagdlich einmal hin möchte, ist Island. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Bin gespannt, wann wir das umsetzen können.
Warum Island?
Weil mich die Landschaft fasziniert, weil mich die Wildarten dort faszinieren, die unendliche Weite, die man dort zur Verfügung hat, das Pirschen, das dort eine riesige Herausforderung ist und das mache ich sehr gern. Und dementsprechend würde ich das sehr gerne in absehbarer Zeit einmal als Reise absolvieren. Das Liebste sind mir und bleiben meine Jagdreisen mit meinen Absolventen. Es ist der Zugang ein anderer geworden. Viele haben keine Möglichkeit, weil sie nicht familiär vorgeprägt sind, auch dementsprechend in einem Revier Aufschlag bekommen. Und genau die nehmen wir mit und fahren mit ihnen gemeinsam in der Regel nach Tschechien. Und das ist wunderschön, wenn man dann miterleben darf und gemeinsam die ersten Schritte geht, zusammen erlebt, wie der Jungjäger sein erstes Stück mit nach Hause bringt. Alle reisen sie mit Kühltruhen an und nehmen das Wildbret mit nach Hause. Und das ist so hoch emotional, dass diese Reisen für mich eine Belohnung sind für all das, was man sonst im Job, den ich so gern mag, miterlebt.
Unsere Hörer können es jetzt nicht sehen, aber ich kann es sehen, den Stolz, der ist dir ins Gesicht, in die Augen geschrieben.
Ja, ich mache das sehr gern. Ich bin da wirklich sehr leidenschaftlich.
Das merkt man. Theresa, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke, Max.
Das war Theresa Zwettler zu Gast bei Halb so wild, dem Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren und auch weiterempfehlen. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare oder Fragen an socialmedia@swarovskioptik.com. Das Rezept für die Rotwild-Wantans finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.